Liebe Kolleginnen und Kollegen, guten Morgen und herzlich willkommen zur Telefonkonferenz der BMW Group zum ersten Quartal 2019. Bei uns sind heute, wie gewohnt, Harald Krüger, Vorsitzender des Vorstandes der BMW AG und Dr. Nicolas Peter, Mitglied des Vorstands der BMW AG, verantwortlich für Finanzen. Die Herren werden Ihnen zunächst einen Überblick über die Geschäftsentwicklung geben. Im Anschluss haben Sie dann Gelegenheit, Ihre Fragen zu stellen. Damit übergebe ich das Wort gleich an Herrn Krüger.
Guten Morgen. Immer nach vorn in die Zukunft. Der Fokus für unser Handeln ist und bleibt langfristig. Wir gehen weiter entschlossen unseren eigenen Weg. Dabei sind für uns zwei Handlungsfelder entscheidend. Erstens, wir stärken unser Kerngeschäft. Zweitens, wir treiben wichtige Zukunftsprojekte voran. Auf beide Punkte gehe ich jetzt ein. Zunächst unser Kerngeschäft. Hier konzentrieren wir uns aktuell auf drei Schwerpunkte: unsere Modell- und Technologieoffensive 2.0, der gezielte Ausbau unserer Marktpräsenz, unser internes Programm Performance Next. Auch für 2019 gilt, wir wollen erneut mit unseren drei Marken BMW, MINI und Rolls-Royce das Premium-Segment weltweit anführen. Wir wollen Marktanteile gewinnen. Das ist uns im ersten Quartal definitiv gelungen. Über 605.000 Automobile haben wir ausgeliefert. Das ist der neunte Bestwert in Folge für einen Jahresauftakt. Damit sind wir auch im Vergleich zum Wettbewerb gut unterwegs. Im Monat März sind wir zum Teil gegen den Trend Im Laufe des Jahres folgt in der Kompaktklasse der neue BMW Einser. Im Luxussegment setzen wir weiter unser strategisches Ziel, um Absatz und Umsatz deutlich zu steigern. Beim Achter stehen das Cabrio und das Grand Coupé vor der Markteinführung. Viele Kunden bestellen den neuen X7 und sind begeistert. Die Auftragseingänge liegen sowohl für die Überseemärkte als auch in Europa über unseren Erwartungen. Im Rahmen unserer Modelloffensive führen wir weiter konsequent nachhaltige Antriebstechnologien ein. So beschreibt es unsere Strategie Number One Next. Allein im ersten Quartal haben wir über 27.000 elektrifizierte Fahrzeuge verkauft. Ende dieses Jahres werden wir 500.000 elektrifizierte Fahrzeuge weltweit auf der Straße haben. In Europa liegt unser Anteil an elektrifizierten Fahrzeugen dreimal höher als im Industriedurchschnitt. 2018 waren wir in Europa und in Deutschland Marktführer. Und das nicht nur im Premium-Segment, sondern sogar im Gesamtmarkt. Auch in Zukunft wollen wir eine Spitzenposition behaupten, in Europa und weltweit. Dazu steigern wir weiter die Anzahl elektrifizierter Modelle bei allen Marken und Modellreihen. Ich beziehe dabei auch Rolls-Royce und BMW aktiv mit ein. BMW M. Das Jahr 2019 steht für uns ganz im Zeichen der Plug-in-Hybrid-Technologie mit dem 3er, dem X3, dem X5 und dem 7er. Sie alle sind ausgestattet mit der vierten Generation unserer Batterie- bzw. E-Motoren-Technologie. Damit erhöhen wir die elektrische Reichweite auf bis zu 80 Kilometer. Unser vollelektrischer BMW i3 ist schon rund 6 Jahre im Markt. Seine Reichweite hat sich seitdem verdoppelt. Auch deshalb legt er im Absatz weiter kräftig zu. Auch die Fans von MINI können bald voll elektrisch fahren. Noch in diesem Jahr startet die Produktion des MINI Electric. Zu den Pre-Drive-Testfahrten gab es ein sehr positives Echo seitens der Medien. Wie Sie wissen, wird der MINI Electric in Oxford gebaut. Das zeigt unser anhaltendes Bekenntnis zu Großbritannien. Bei BMW erweitern wir unser vollelektrisches Angebot mit dem iX3 ab 2020 sowie 2021 mit dem BMW i4 und dem iNEXT. Im Jahr 2025 haben wir dann mindestens 25 elektrifizierte Fahrzeuge im Portfolio. 12 davon rein elektrisch. Sie sehen, wir setzen bewusst nicht auf eine einzelne Technologie. Das wäre aus meiner Sicht falsch. Wir stellen uns technologisch breit auf mit flexiblen Plattformen für Verbrenner, Plug-in-Hybride und Elektroantrieb. Mit unserem Partner Toyota forschen wir weiter an der Brennstoffzelle. Antriebe mit Wasserstoff-Brennstoffzelle ermöglichen langfristig die Chance auf hohe lokal emissionsfreie Reichweiten bei sehr kurzen Betankungszeiten. Sie ergänzen damit unsere Batterie-Elektrofahrzeuge. Jeder Kunde und jeder Markt hat andere Bedürfnisse und andere Bedingungen. Nur Technologieoffenheit schafft die nötige Flexibilität für den Weg zur völlig nachhaltigen Mobilität überall auf der Welt. Dafür machen wir uns weiter stark. Wir gehen davon aus, verschiedene Antriebsformen werden nebeneinander bestehen. Unsere Kunden schätzen die Vielfalt an Modellen und Antriebsarten, die wir ihnen bieten. Darum streben wir auch in diesem Jahr wieder neue Bestwerte an. Einen leichten Zuwachs bei Automobilen, einen soliden Zuwachs bei BMW Motorrad. In den nächsten Monaten laufen in allen Segmenten weitere attraktive Modelle an. Da rechnen wir bei den Verkaufszahlen mit einer stärkeren zweiten Jahreshälfte. Die BMW Group ist durch und durch global. 2019 wollen wir in allen großen Regionen wachsen. Dazu verstärken wir unsere Präsenz auf den Märkten und bauen unsere Kapazitäten mit Augenmaß aus. Unser Ziel ist weiterhin ein global ausgewogenes Verhältnis der Produktion in Europa, Asien und Amerika. In der Region Amerika eröffnen wir im Juni unser Werk in Mexiko. Mit dieser Produktionsstätte setzen wir neue Standards in Sachen Produktivität und Nachhaltigkeit. Der Strom für das Werk wird größtenteils in einer Solaranlage auf dem Werksgelände erzeugt und ist 100% CO2-frei. Die Fahrzeuge werden lackiert, ohne dass Abwasser im Prozess entsteht. Das benötigte Wasser wird aufbereitet und wiederverwendet. In San Luis Potosí schaffen wir über 1000 qualifizierte Arbeitsplätze. 2015 haben wir dort unsere Berufsausbildung nach dem dualen Erfolgsmodell gestartet. Fast 250 junge Mexikanerinnen und Mexikaner haben wir seitdem in Zukunftsberufen qualifiziert. Meine Damen und Herren, zu unserem Kerngeschäft gehört nicht zuletzt der Blick nach innen. Wir optimieren permanent unsere Prozesse und Strukturen. So stellen wir uns adäquat für die vielfältigen Aufgaben der Zukunft auf. 2017 haben wir das unternehmensweite Programm Performance Next initiiert. Wir arbeiten mit Nachdruck daran, effizienter, profitabel und deutlich schneller zu werden. Es gibt keine Tabus, wir drehen jeden Stein um. Wir wollen strukturelle Effizienzverbesserungen über die gesamte Wertschöpfungskette erzielen. Viele Entscheidungen setzen wir bereits um. Nun verstärken wir unsere Anstrengungen in allen Bereichen. Bis Ende 2022 werden wir auf diese Weise mehr als 12 Milliarden Euro erschließen. Einige konkrete Beispiele. Wir haben deutliche Synergien gehoben und Effizienzen im indirekten Einkauf sowie bei den Material- und Fertigungskosten. Das geht auch so weiter und wir sind hier gut unterwegs. In unseren Fahrzeugen reduzieren wir, wo immer sinnvoll, die Komplexität. Wir verkürzen die Dauer des Entwicklungsprozesses für neue Modelle um bis zu ein Drittel. Wir nutzen intensiv digitale Simulationen. So können bis 2024 zum Beispiel 2500 aufwendige Prototypenfahrzeuge entfallen. Auf Produktseite werden wir im Übergang zu unseren flexiblen Fahrzeugarchitekturen ab 2021 bis zu 50% der heutigen Antriebsvarianten entfallen. Wir fokussieren uns auf das, was die Kunden am stärksten nachfragen. Es gibt keinen Nachfolger für den BMW 3er, 6er Gran Turismo. Und auf der Bilanzpressekonferenz haben wir angekündigt, dass wir die Zahl unserer Mitarbeiter auf dem Niveau des Vorjahres halten. Im ersten Quartal haben wir dieses Ziel erreicht. All diese Maßnahmen wirken positiv bis weit in das nächste Jahrzehnt hinein. Damit zum zweiten Punkt, Zukunftsprojekte. Wir sind Treiber einer nachhaltigen, vernetzten und autonomen Mobilität. Schritt für Schritt schaffen wir die Voraussetzungen für hochautomatisiertes und vollautonomes Fahren. Im März haben wir mit der High-Performance D-Hoch-3-Plattform ein Data Center in Betrieb genommen. Mit einer Speicherkapazität von zunächst rund 240 Petabyte stellt es alles Vergleichbare in den Schatten, was wir bisher in diesem Bereich zur Verfügung hatten. 2021 soll der iNEXT an den Start gehen. Wir verknüpfen zum ersten Mal elektrisches und hochautomatisiertes Fahren auf Level 3 mit High-End-Connectivity und einem digitalisierten Interieur. Alles in einem Fahrzeug. Für die Kunden heißt das, ein völlig neues Erlebnis von Fortbewegung und voller Alltagstauglichkeit mit mehr als 600 Kilometern elektrischer Reichweite. Ebenfalls 2021 wird eine Pilotflotte von 500 BMW iNEXT-Fahrzeugen mit Level 4 und 5 Funktionen den Betrieb aufnehmen. Die dafür notwendigen technischen Anforderungen und Anpassungen der internationalen zulassungs- und haftungsrechtlichen Rahmenbedingungen sind in Arbeit. Unverändert gilt, für uns hat die Sicherheit unserer Kunden absolute Priorität. Erst wenn wir eine Technologie in hohem Maße beherrschen, setzen wir sie in der Serie ein. Gemeinsam mit Daimler wollen wir die nächste Technologiestufe des autonomen Fahrens entwickeln. Diese soll in unseren Modellen ab 2024 zum Einsatz kommen. Mit Daimler kooperieren wir bereits beim Ausbau unserer Mobilitätsdienstleistung. Künftige Mobilität ist ohne die passenden Services nicht denkbar. Die Kunden erwarten einen 360-Grad-Ansatz rund um ihre individuellen Bedürfnisse. Mit der neuen Now-Familie setzen wir genau hier an. In unserem Mobility Powerhouse Your Now findet der Kunde vom eigenen Auto über Ride-Hailing, Carsharing und diverse andere Dienste alles, was er für seine individuelle Mobilität braucht. Derzeit umfasst unser Joint Venture 5 vertikale Geschäftseinheiten, die auf einer soliden Basis von 60 Millionen Kunden stehen. Meine Damen und Herren, das Jahr 2019 bleibt anspruchsvoll. Unser Umfeld ist weiterhin volatil und von Ungewissheit geprägt. Dennoch werden wir unsere gute Geschäftsentwicklung fortsetzen. Gleichzeitig bereiten wir uns konsequent auf die technologischen Herausforderungen der Zukunft vor. Hier sind wir klar in der Treiberrolle. Mit der Strategie Number One Next stellen wir weiter die Weichen, um langfristig profitabel zu wachsen und Technologieführer zu sein. Vielen Dank.
Vielen Dank, Herr Krüger. Und nun darf ich das Wort weitergeben an Herrn Peter.
Sehr geehrte Damen und Herren, guten Morgen auch von meiner Seite. Operativ ist die BMW Group in einem unverändert herausfordernden und volatilen Umfeld wie geplant ins Jahr gestartet. Die Finanzzahlen im ersten Quartal sind allerdings stark beeinflusst von der Rückstellung in Höhe von rund 1,4 Milliarden Euro im Zusammenhang mit den Kartellvorwürfen durch die EU-Kommission. Der Inhalt der zugestellten Beschwerdepunkte macht den Erlass eines Bußgeldbescheides wahrscheinlich. Damit wurde im ersten Quartal eine Rückstellungsbildung gemäß IFRS erforderlich. Meine Damen und Herren, wir sind davon überzeugt und betonen, die von der EU-Kommission erhobenen Vorwürfe sind unberechtigt. Wir sehen in diesem Verfahren den Versuch, die zulässige Abstimmung von Industriepositionen zu regulatorischen Rahmenbedingungen mit unerlaubten Kartellabsprachen gleichzusetzen. Die BMW Group wird sich gegen die Vorwürfe der EU-Kommission, wenn erforderlich, mit allen rechtlichen Mitteln zur Wehr setzen. Die EU-Kommission hat klargestellt, dass sie im laufenden Verfahren nicht in Bezug auf die Verwendung unzulässiger Abschalteinrichtungen ermittelt. Was die völlig losgelöst zu betrachtende Diskussion um den Diesel anbelangt, möchte ich nochmals unterstreichen. Ein bewusstes, gezieltes Vorgehen zur unzulässigen Manipulation von Abgasemissionen ist für uns nicht akzeptabel. Allein die Rückstellung im Zusammenhang mit den Kartellvorwürfen hat die EBIT-Marge im Segment Automobile im Berichtszeitraum um rund 7 Prozentpunkte auf minus 1,6% gedrückt. Entsprechend haben wir unsere Jahresguidance, wie bereits kommuniziert, um diesen Effekt angepasst. Bevor wir zu den Details des Quartals kommen, möchte ich Sie noch auf eine Neuerung aufmerksam machen. Geänderte rechtliche Rahmenbedingungen lassen eine verkürzte Quartalsberichterstattung für das erste und dritte Quartal des Geschäftsjahres zu. Diese Möglichkeit werden wir ab Q1 2019 wahrnehmen. Die Berichterstattung ist dadurch künftig kompakter, ohne dass sich allerdings der Informationsgehalt wesentlich reduziert. Nun aber zu den Details der ersten drei Monate. Wir setzen unsere Strategie konsequent um und investieren weiter in die Zukunft. Unser junges Produktportfolio, das wir im vergangenen Jahr weiter verstärkt haben, überzeugt sowohl in Vergleichstests als auch bei unseren Kunden. Im ersten Quartal haben wir gegen den Markttrend und trotz mehrerer Modellwechsel Segmentanteile dazu gewonnen. Die Entwicklung in den Georegionen stellt sich wie folgt dar. In Europa wirken die anhaltenden Marktverwerfungen infolge der WLTP-Umstellung sowie die Unsicherheit hinsichtlich des Brexit und der weiteren wirtschaftlichen Entwicklung weiterhin dämpfend. In den USA verzeichnen wir, auch dank unserer neuen SAV-Modelle, eine robuste Entwicklung. Wir erwarten hier im Jahresverlauf weiteren Schwung durch den neuen X5 und den neuen X7, die von Händlern und Kunden hervorragende Resonanz erfahren. China entwickelt sich für uns weiterhin positiv. Das Premium-Segment und insbesondere die BMW Group konnten sich im ersten Quartal von einem schwächeren chinesischen Automobilmarkt abkoppeln. Vor allem der nun voll verfügbare und auch lokal gebaute X3 kommt hervorragend an. Meine Damen und Herren, kommen wir zu den Finanzkennzahlen im Konzern. Der Umsatz im Konzern liegt im ersten Quartal bei 22,46 Milliarden Euro und damit auf dem Niveau des Vorjahres. Das Finanzergebnis ist auf 173 Millionen Euro zurückgegangen. Unter anderem kam es durch Änderungen im Zinsumfeld zu negativen Effekten bei der Marktbewertung von Zinsderivaten. Das Vorsteuerergebnis beträgt 762 Millionen Euro. Wesentlicher Einflussfaktor ist die bereits angesprochene Rückstellung. Die EBT-Marge liegt im ersten Quartal bei 3,4%. Ohne die angesprochene Rückstellung beträgt sie 9,6% und befindet sich damit weiter auf einem hohen Niveau. Wie angekündigt, rechnen wir bedingt durch Modellwechsel bei wichtigen Baureihen mit einem etwas schwächeren ersten Halbjahr. Meine Damen und Herren, eine langfristige, profitable Geschäftsentwicklung hat für uns weiterhin oberste Priorität. Vorleistungen, die wir heute in die Weiterentwicklung der Elektromobilität und das autonome Fahren tätigen, sind die Voraussetzung für den Geschäftserfolg von morgen. Unter anderem werden wir bereits Ende diesen Jahres 10 Plug-in-Hybrid-Modelle auf der Straße haben. Die F&E-Aufwendungen sind im Vergleich zum Vorjahr im ersten Quartal wie geplant um rund 100 Millionen Euro gestiegen. Die F&E-Quote liegt bei 6,0% und wird sich im Gesamtjahr voraussichtlich zwischen 6 und 6,5% bewegen. Flexibilität ist vor dem Hintergrund volatiler Rahmenbedingungen wichtiger denn je. Dieser Grundsatz spiegelt sich in unserer Investitionsstrategie wider. Alle unsere größeren Werke sind künftig in der Lage, Verbrenner, Plug-in-Hybride und batterieelektrische Fahrzeuge in der gleichen Produktionsstruktur zu bauen. Bereits heute sind an fast allen Standorten elektrifizierte Modelle in die Produktion integriert. Insgesamt haben wir im ersten Quartal knapp 1 Milliarde Euro investiert. Das ist über ein Drittel mehr als im Vorjahresquartal. Im Wesentlichen geschah dies für die Modernisierung und Flexibilisierung unserer Werksstrukturen sowie den Aufbau unseres Werks in Mexiko. Im Zusammenhang mit den Produktionsanläufen und Markteinführungen waren Vorleistungen unter anderem für den 3er und die neue 1er-Reihe notwendig. Die Investitionsquote liegt bei 4,4%. Für das Gesamtjahr rechnen wir trotz der Einführung von IFRS 16 weiterhin mit einer Quote nur leicht über dem Vorjahresniveau. Nun zu den einzelnen Segmenten. Im Segment Automobile ist die Zahl der Auslieferungen in einem rückläufigen Gesamtmarkt im Vergleich zum Vorjahr wie geplant konstant geblieben. Bedingt durch die angesprochenen Modellwechsel und das wettbewerbsintensive Umfeld, insbesondere in Europa, sind die Umsatzerlöse mit 19,21 Milliarden Euro auf Vorjahresniveau geblieben. Im operativen Segmentergebnis schlagen sich die beschriebenen Zuführungen und Zurückstellungen in Höhe von knapp 1,4 Milliarden Euro nieder. Es beträgt minus 310 Millionen Euro. Die EBIT-Marge liegt bei minus 1,6%. Ohne den Rückstellungseffekt beträgt sie, wie geplant, 5,6%. Der Absatz wurde im ersten Quartal insbesondere durch das starke Wachstum in China getrieben. Da unser China-Geschäft nur zum Teil im operativen Ergebnis enthalten ist, spiegelt sich dieser positive Effekt nicht 1:1 in der EBIT-Marge wider. Wie angekündigt, haben höhere Herstellkosten im Wesentlichen für Regulatorik das Ergebnis belastet. Dazu kommt das nach wie vor herausfordernde Preisumfeld, vor allem in Europa, sowie der erwartete Gegenwind aus Währungen und Rohstoffpreisen. Unter anderem aufgrund der Tariferhöhung im April 2018 hat sich zudem der Personalaufwand erhöht. Das Finanzergebnis liegt bei 283 Millionen Euro und hat sich, wie prognostiziert, rückläufig entwickelt. Grund hierfür sind im Wesentlichen positive Bewertungseffekte im Vorjahresquartal. Kommen wir noch kurz zum Free Cash Flow des Segments. Er ist zum einen beeinflusst von dem saisonal üblichen Bestandsaufbau, insbesondere für die bevorstehenden Modelleinführungen. Zum anderen zeigt sich hier der geringere Überschuss sowie die höheren Investitionen. Der Free Cash Flow beträgt im ersten Quartal minus 559 Millionen Euro. Nach momentaner Einschätzung streben wir für das Gesamtjahr weiterhin einen Free Cash Flow auf ähnlichem Niveau wie im Vorjahr an. Eine mögliche zukünftige cashwirksame Zahlung im Zusammenhang mit den Kartellvorwürfen ist hier nicht berücksichtigt. Meine Damen und Herren, kommen wir zum Segment Finanzdienstleistungen. Financial Services ist gut ins laufende Jahr gestartet. Der Vertragsbestand hat auf fast 5,74 Millionen Verträge zugelegt. Bis Ende März wurden knapp 470.000 Neuverträge mit Endkunden abgeschlossen. Das sind 3,9% mehr als im Vorjahr. Das Segmentergebnis ist deutlich auf 627 Millionen Euro gestiegen. Ursächlich hierfür ist neben dem Portfoliowachstum auch die allgemein stabile Risikosituation mit gesunkenen Restwertrisikoaufwendungen in einzelnen Märkten. Nun noch zum Segment Motorräder. Nach einem herausfordernden Jahr 2018 hat BMW Motorrad das Jahr 2019 gut begonnen. Die Zahl der Auslieferungen ist auf rund 38.600 Motorräder gestiegen. Die gute Geschäftsentwicklung spiegelt sich auch im operativen Ergebnis wider. Es liegt bei 87 Millionen Euro und damit um 11,5% über Vorjahr. Die EBIT-Marge liegt mit 15,2% ebenfalls über dem Wert des vergleichbaren Vorjahreszeitraums. Mit neuen, attraktiven Modellen erwarten wir eine dynamische Entwicklung für BMW Motorrad in den kommenden Monaten. Meine Damen und Herren, die BMW Group ist in herausfordernden Zeiten sehr robust aufgestellt. Unsere Finanzkraft erlaubt es uns, auch bei schwierigen externen Rahmenbedingungen weiter in die Zukunft zu investieren. Sollte sich das Umfeld nicht wesentlich verschlechtern, gehen wir davon aus, dass sich das Gesamtjahr im Rahmen unserer Prognoseerwartungen entwickeln wird. Im Segment Automobile erwarten wir ein leichtes Plus bei den Auslieferungen. Vorbehaltlich der Rückstellung im Zusammenhang mit den Kartellvorwürfen hat sich an unserem Zielkorridor für die EBIT-Marge zwischen 6% und 8% nichts geändert. Wir sind weiterhin auf Kurs, dies zu erreichen. Da die Rückstellung sich allerdings mit 1,5 Prozentpunkten negativ auf die EBIT-Marge auswirkt, erwarten wir für 2019 eine Marge im Automobilsegment zwischen 4,5% und 6,5%. Nach wie vor bleiben 8% bis 10% jedoch grundsätzlich unser klarer strategischer Anspruch in einem stabilen Umfeld. Im Segment Motorräder planen wir einen soliden Anstieg der Auslieferungen. Die EBIT-Marge soll weiterhin im Zielkorridor von 8-10% liegen. Im Segment Finanzdienstleistungen erwarten wir eine Eigenkapitalrendite auf Vorjahresniveau und damit über unserem Zielanspruch von 14%. Das Konzernergebnis vor Steuern wird auch aufgrund des angekündigten Rückgangs des Finanzergebnisses deutlich unter dem des Vorjahres liegen. Bei unseren Prognosen setzen wir voraus, dass die politischen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen sich nicht wesentlich verändern. Wir erwarten für das zweite Halbjahr ein attraktives Produktmomentum aus den zahlreichen neuen und überarbeiteten Modellen, die sich derzeit im An- und Hochlauf befinden. Die Rahmenbedingungen werden jedoch volatil bleiben. Unter anderem herrscht weiterhin Unsicherheit hinsichtlich der weiteren Entwicklung in der Handelspolitik sowie des EU-Austritts Großbritanniens. Auch konjunkturelle Entwicklungen weltweit beobachten wir nach wie vor sehr aufmerksam. Insbesondere die schwächere Entwicklung in Südeuropa könnte unser Geschäft in den kommenden Monaten beeinflussen. Meine Damen und Herren, dank unserer hohen Flexibilität sind wir in der Lage, auf neue Entwicklungen schnell zu reagieren und die Produktion gegebenenfalls entsprechend zu steuern. Wir werden weiter konsequent an allen Faktoren arbeiten, die wir aktiv beeinflussen können. Dazu zählen Themen wie Komplexitätsreduktion, Effizienzsteigerungen sowie weitere Optimierung von Prozessen und Strukturen. Mit Performance Next richten wir das Unternehmen an wichtigen Stellhebeln systematisch neu aus. Die BMW Group kann auf einer sehr soliden Basis aufbauen. Unser Anspruch ist und bleibt hoch. Wir wollen nachhaltig und profitabel wachsen. Innovationsführerschaft und Profitabilität sind entscheidend, um weiterhin die Spitzenposition in der Branche einzunehmen. Jeder einzelne Mitarbeiter der BMW Group ist diesem Ziel verpflichtet. Dieses Commitment zeichnet uns als Unternehmen aus. Ich bin davon überzeugt, mit dieser klaren Strategie und der konsequenten Umsetzung durch alle Mitarbeiter führen wir die BMW Group in eine weiterhin erfolgreiche Zukunft. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Vielen Dank, Herr Peter. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir haben nun Zeit für Ihre Fragen. Ich möchte die Kollegen nun bitten, die technischen Hinweise für die Konferenz zu geben.
Sehr geehrte Damen und Herren, wir beginnen nun mit der Frage- und Antwortrunde. Wenn Sie eine Frage stellen möchten, drücken Sie bitte die Telefontasten 0 und 1. Sie werden dann der Reihe nach die Möglichkeit erhalten, Ihre Frage zu stellen. Um Ihre Frage zurückzuziehen, drücken Sie bitte die Telefontasten 0 und 2. Wenn Sie heute über den Lautsprecher zuhören, möchte ich Sie bitten, Ihre Frage über den Telefonhörer zu stellen. Vielen Dank und einen Moment für die erste Frage bitte. Wir haben eine erste Frage, die kommt von Herrn Engemann von DPA IFX.
Zwei Dinge, Herr Dr. Peter, vielleicht können Sie ein bisschen was zum Ergebnis des China Joint Ventures sagen. Die Auslieferungen sind ja super da. Jetzt kann ich noch nicht rauslesen. Das Ad-Equity-Ergebnis ist, glaube ich, ein bisschen zurückgegangen, aber da spielen, glaube ich, noch andere Effekte eine Rolle. Können Sie da vielleicht ein bisschen was sagen? Zudem würde mich interessieren, wie im ersten Quartal die Wechselkurse und Rohstoffpreise Einfluss genommen haben auf das EBIT und dann vielleicht noch etwas darüber hinaus. Sie starten in San Luis Potoso in diesem Jahr das neue Werk. Jetzt gab es ja bei Konkurrenten etwas höhere Anlaufkosten als geplant, sage ich mal. Können Sie schon sagen, dass das bei Ihnen nicht der Fall sein wird? Danke.
Gut, vielen Dank. Herr Engemann, ich glaube, das sind dann alle drei Fragen, die würde ich an Herrn Dr. Peter weitergeben. Ergebnis China, dann Auswirkungen FX und Rohstoffe und Mexiko. Gut, Herr Dr. Peter.
Herr Engemann, wir sind in der Tat in China wirklich gut unterwegs. Absatzwachstum über 10% im ersten Quartal. Wir sind auch optimistisch für die kommenden Monate. Warum? Weil, wie gesagt, der X3 sehr, sehr gut läuft, voll verfügbar ist und auch der 3er lang in wenigen Monaten eingeführt werden wird. Entsprechend hat sich auch das Ergebnis des Joint Venture positiv entwickelt. Sie können ungefähr rechnen, Sie wissen ja, dass wir im EBIT Automobile das China Joint Venture nicht vollständig erfasst haben. Sie können ungefähr plus minus 1% auf die EBIT-Marge draufpacken, um eine Vergleichbarkeit mit anderen Herstellern herzustellen. Auswirkungen FX und Rohstoffe im ersten Quartal. Sehr niedrig dreistellig, ungefähr 2/3 von Währungen, 1/3 von Rohstoffen. Wir hatten ja geguided vor ein paar Wochen zwischen 500 und 1 Milliarde negative Entwicklungen aus Währungen und Rohstoffen. Wir werden da eher am unteren Ende des Korridors liegen für das Gesamtjahr, also irgendwo zwischen, sagen wir mal, um die 600, 650 Millionen nach jetzigem Stand. Auch hier wieder beides Währung und Rohstoffe. Und was Mexiko angeht, höhere Anlaufkosten ist bei uns nicht der Fall, kann nicht über Wettbewerber sprechen, aber wir sind sehr gut auf Kurs mit unserem Werk in Mexiko. Und das Werk in Mexiko, das wissen Sie auch, hat ja eine hohe strategische Relevanz, weil wir damit im USMCA-Bereich auch eine Dreierproduktion haben werden.
Und Herr Engelmann, vielleicht noch eine Ergänzung von meiner Seite. Es wird in China noch vom Feuerwerk weitergehen. Wir werden Ende des Jahres auch erstmal nicht den X2 in China lokalisiert haben, der noch keinen Vorgänger hat. Das haben wir ja auch schon kommuniziert. Das heißt, nach dem X3, der sehr jetzt erfolgreich ist, dem 3er lang, der Mitte des Jahres kommt, wird Ende des Jahres auch noch der neu lokalisierte X2 in China vor Ort produziert werden, in einem starken Wachstumssegment, also der UKL 2 Plus. SAV-Segmente, Sport Activity Vehicles sind Wachstumssegmente in China.
Gut, vielen Dank, Herr Engelmann. Die nächste Frage bitte.
Die nächste Frage kommt von Gabriel Wirth. Bitte gehen Sie voran.
Und zwar, es betrifft einen ganz anderen Bereich, und zwar betrifft es die Politik. Was halten Sie denn von einer Vergesellschaftung, wie Herr Kühnert sie vorschlägt, und halten Sie, wie auch der Gesamtbetriebsratschef Herr Schoch meint, die SPD noch für wählbar?
Also, gut, Herr Wirth, vielen Dank. Ich gebe die Frage an Herrn Krüger weiter.
Herr Wirth, ich glaube, ich mache das mit 3 klaren Punkten. Thema 1, die Bundesrepublik Deutschland und die verdankt ja ihren Erfolg der sozialen Marktwirtschaft. Ich würde mal die BMW Group als ein Vorzeigebeispiel der sozialen Marktwirtschaft bezeichnen. Hier partizipieren die Mitarbeiter vom Unternehmenserfolg, die Unternehmensseite, die Anteilseigner, und wir haben auch eine einzigartige Kultur und Zusammenarbeit zwischen Unternehmensleitung und Arbeitnehmervertretern, und ich glaube, das macht uns gemeinsam erfolgreich.
Vielen Dank. Die nächste Frage bitte.
Die nächste Frage kommt von Edward Taylor. Bitte gehen Sie voran.
Herzlichen Dank, dass ich eine Frage stellen darf. Ich habe festgestellt, dass Ihre Investition in Property, Plants and Equipment ziemlich markant angestiegen ist im Quartal. Wie dieser Kostenanstieg sich fortführen im Verlauf des Jahres und generell gesehen die F&E-Kosten und diese Property, Plant, Equipment Kosten, werden die irgendwann mal nachlassen, und kann man den Anstieg schnell wieder mit Kostensenkungsprogrammen wettmachen, oder muss man sich da eher auf Allianzen verlassen? Können wir da ein bisschen mehr erwarten im Zuge von Kollaborationen für Plattformentwicklung zum Beispiel? Und kann man sich vorstellen, zum Beispiel einen Cross-Shareholding zwischen BMW und Daimler eines Tages zu sehen? Herzlichen Dank.
Danke, Edward Taylor. Ich gebe die Frage weiter an Nicola Peter.
Investitionen an. Wir sind mit 4,4% ziemlich genau im Korridor von dem, was wir geplant haben. Wir bleiben auch ganz klar bei der Aussage, dass wir im Gesamtjahr knapp über 5%, knapp über dem Vorjahresniveau liegen, trotz IFRS-Umstellung. Die F&E-Kosten, der Verlauf im ersten Quartal ist ebenfalls genau wie geplant. Wir investieren insbesondere auf der F&E-Seite in die Elektrifizierung unserer Antriebe und das autonome Fahren. Und wir werden, wie schon im März kommuniziert, zwischen 6 und 6,5% zu liegen kommen bei einer Reduktion der Aktivierungsquote, die wird im Bereich zwischen 30 und 35% liegen. Der dritte Aspekt, natürlich arbeiten wir an allen Stellen, das hatten wir gesagt, über unser Programm Performance Next gegen die Kostensteigerungen an anderen Stellen dagegen. Hier spielen natürlich Kooperationen, wie wir sie schon auch länger entwickelt haben, wenn Sie zum Beispiel das autonome Fahren nehmen. Hier haben wir eine sehr erfolgreiche Kooperation bereits mit Intel, Mobileye, der FCA-Gruppe. Wir haben kommuniziert, dass wir die nächste Generation der autonomen Fahrsysteme mit dem Daimler-Konzern entwickeln werden. Also Kooperationen spielen hier auch eine Rolle.
Vielen Dank, Herr Peter. Zum Thema Cross-Shareholding mit Daimler. Herr Krüger, bitte.
Zum Thema Cross-Shareholding mit Daimler will ich definitiv ausschließen. Wir fokussieren uns jetzt auf die zwei Projekte, Mobilitätsdienstleistungen und autonomes Fahren, aber das andere schließe ich definitiv aus.
Gut, vielen Dank. Die nächste Frage, bitte.
Herzlichen Dank.
Die nächste Frage, bitte.
Die nächste Frage kommt von Markus Fasser. Die Leitung ist geöffnet.
Ja, guten Morgen, die Herren. Drei Fragen, wenn ich darf. Das erste bezieht sich auf die Rendite. Wir sind natürlich jetzt im ersten Quartal wegen der Kartellstrafe tief abgerutscht. Aber auch ohne die Kartellstrafe sind Sie bei 5,6% in der Autosparte und für das Gesamtjahr bei 6-8%. Das heißt, Sie werden auch im Gesamtjahr nicht Ihren eigentlichen Zielkorridor erreichen. Können Sie vielleicht nochmal sagen, woran das liegt? Sind es jetzt die hohen Kosten oder ist es der Markt? Oder warum schaffen Sie Ihr selbstgestecktes Ziel in diesem Jahr nicht? Immerhin haben Sie ja die größte Modelloffensive der Firmengeschichte laufen. Also eigentlich müsste es ja von Ihrer Seite aus funktionieren mit den 8-10%. Dann eine zweite Frage bezieht sich auf die Kostenreduktion von 12 Milliarden Euro. Sie haben genannt indirekten Einkauf, schnellere Entwicklung und weniger Varianten. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht einen Punkt vergessen. Aber vielleicht können Sie die Kosten mal aufsplittern. Also ist das dann ein Drittel, ein Drittel, ein Drittel? Oder wie verteilen sich diese 12 Milliarden auf Einkauf, Entwicklung und Angebotsreduktion? Und vielleicht eine dritte Frage noch. Der Ton zwischen den USA und der Europäischen Union im Handelsstreit hat sich ja wieder verschärft und die 25% Strafzoll sind ja wieder auf dem Tisch von der US-Administration. Sie waren eigentlich in der Vergangenheit immer recht positiv, dass es zu diesen Strafzöllen nicht kommt. Wie ist denn Ihre aktuelle Einschätzung? Glauben Sie, dass Sie drumherum kommen? Und sollten diese Zölle trotzdem kommen, wie würden Sie die Auswirkungen auf Ihr Geschäft beurteilen? Danke.
Vielen Dank, Herr Fasse. Alle drei gute Fragen. Ich würde mal sagen, wir fangen mit dem Handelskonflikten USA, China, Europa fangen wir an. Und da würde Herr Krüger dazu eine Antwort und danach kommt Herr Peter. Herr Krüger, bitte.
Also Herr Fasse, zu der relevanten Frage USA, China. Wie schätzen wir das ein? Die Handelsbeziehungen können weiter volatil sein. Wir stehen natürlich ganz klar für freien Welthandel, weil das sozusagen Erfolg und Wohlstand auf allen Seiten bringt. Das hat das Werk Spartanburg auch bewiesen. Wir sind wiederum der größte Nettoexporteur aus Spartanburg in die Welt, was wertmäßig betrifft. Wie stellen wir uns jetzt auf für mögliche weitere Volatilitäten? Ein Beispiel, Wir haben X3 in den USA im Q1 2019 20% mehr für den US-Markt produziert als im Vergleichsjahr davor. Mit den drei Produktionsstandorten China, Südafrika und USA können wir mehr Produktion in Spartanburg für den US-Markt allokieren und sind damit weniger sensibel gegen Handelsauswirkungen. Da haben wir auch einen strategischen Vorteil gegenüber dem Wettbewerb aus meiner Sicht. Und jetzt kommen im dritten Quartal ja noch der X7, der in den USA gebaut wird. Der X5 kommt dann auf volle Kammlinie. Auch dort können wir, weil wir X3 jetzt an zwei anderen Standorten noch bauen, mehr Kapazität für eine US-Produktion vom X7 oder X5 allokieren. Das heißt, wir können mehr in Spartanburg für den US-Markt produzieren von wichtigen DB-starken Produktreihen. Und das macht uns weniger sensibel gegen Schwankungen. In China haben wir lokalisiert den X3 jetzt, der sehr erfolgreich ist. Und ich habe es gerade in einer anderen Frage angedeutet. Wir haben auch den 3er Lang, der jetzt als neues Modell kommt. Und Ende des Jahres kommt der X2 erstmalig in China in den lokalen Markt aus lokaler Produktion. Und mit dieser global ausgewogenen Darstellung und aus meiner Sicht Wettbewerbsvorteil gegenüber anderen Unternehmen können wir auf diese Handelskonflikte reagieren. Es bleibt natürlich immer offen, welche Wirkung und welche Volatilität da entstehen kann.
Vielen Dank, Herr Krüger. Dann noch zu den beiden Fragen, einmal Rendite und das Kostenreduktionsprogramm. Herr Peter, bitte.
Herr Fasse, wir sind mit 5,6% Rendite im Segment Automobile vor Kartellthematik genau auf Kurs, um unsere 6-8% vor Kartellthematik zu erreichen. Wir wussten, dass das erste Quartal ein schwierigeres Quartal wird. Warum? Weil wir neben den exogenen Faktoren, die gewirkt haben, Marktentwicklungen und Währung, insbesondere auch durch die Modellwechsel einen größeren Impact im ersten Quartal hatten. Wir haben den Wechsel der Dreierreihe gehabt, wir haben den X5 im Hochlauf, der X7 kommt jetzt in den nächsten Wochen voll verfügbar in den Markt und das macht uns optimistisch, dass wir im Verlauf des Jahres hier eine positive Entwicklung sehen werden, um in dem Korridor, wie gesagt, vor Kartell von 6 bis 8% liegen zu kommen. Warum sind wir von den 8-10% im momentanen Umfeld entfernt? Das liegt zum einen an den exogenen Faktoren, die ich genannt habe. Das liegt aber auch daran, dass wir vor dem Hintergrund der Elektrifizierung des Produktportfolios verstärkt in Forschung und Entwicklung investieren und bereits auch auf der Herstellkostenseite sehen, dass die regulatorischen Anforderungen, die wir zu erfüllen haben, zu einer Steigerung der Herstellkosten führen. Und daneben haben wir, wie gesagt, über die Tarifabschlüsse auch einen steigenden Personalaufwand. Wie arbeiten wir dagegen? Also eine Aufteilung der 12 Milliarden Euro werde ich jetzt nicht machen, aber was sind die, vielleicht nochmal ein paar Details zu den großen Blöcken. Indirekter Einkauf ist vom Herrn Krüger erwähnt worden. Müssen sich vorstellen, das ist ein Volumen von etwas über 20 Milliarden Euro, was wir hier bewegen. Also können Sie sich gut vorstellen, wenn wir, und da haben wir auch organisatorische Maßnahmen, Zentralisierungsmaßnahmen in den einzelnen Regionen ergriffen, wenn man da das eine oder andere Prozent holen kann, das hat sofort einen starken Hebel. Wir sind mit unseren Lieferanten in sehr konstruktiven Gesprächen, was die Herstellkosten angeht. Das haben wir ja auch kommuniziert. Und ein ganz, ganz wichtiges Thema ist die Komplexitätsreduktion. Die geht nicht von einem Tag auf den anderen. Die wird insbesondere mit den neuen Modellen, die auf den Markt kommen, voll wirksam werden. Die ist aber extrem wichtig. Warum? Weil sie über die gesamte Wertschöpfungskette, also von Forschung und Entwicklung über Produktion, über Vertrieb bis hin zu den Restwerten für positive Effekte sorgen wird.
Gut, vielen Dank. Die nächste Frage bitte.
Die nächste Frage kommt von Christian Hetzner. Ihre Leitung ist nun geöffnet.
Ja, guten Morgen allerseits. Auch drei Fragen zu diesen exogenen Faktoren, von denen Sie sprachen, Herrn Peter. Erstens zum Thema Europawahl. Volkswagen will sich für eine möglichst hohe Wahlbeteiligung seine Mitarbeiter engagieren. Tut BMW das Gleiche und wenn nicht, warum? Und wie sehr schätzen Sie die Gefahr, dass bei der Europawahl euroskeptische Parteien viel Zulauf bekommen würden und das Parlament dann als Schaubühne verwenden, um den Binnenmarkt und die vier Freiheiten in Frage zu stellen, was grundsätzlich Ihr Geschäftsmodell gefährden könnte? Und dann zum Thema China. Wie beurteilen Sie dann die Lage des Marktes in Bezug auf Handelsgespräche zwischen USA und China? Rechnen Sie, dass der Markt weiterhin schwächeln wird bzw. nicht erholen kann aufgrund der aktuellen Verschärfung der Handelsspannungen? Gerade eben natürlich diese neue Ankündigung von Präsident Trump. Danke sehr.
Danke, Herr Hetzner. Beide Fragen übernimmt Herr Krüger.
Erstmal zur Europawahl. Die Europawahl ist für uns alle wichtig. Wir ermuntern unsere Mitarbeiter für eine hohe Wahlbeteiligung. Es geht um die Zukunft von Europa. Das Wahlrecht ist ein ganz wichtiges Bestandteil der Demokratie. Insofern sozusagen, wer nicht zur Wahl geht, nutzt eine Chance nicht an der Stelle. Insofern ist uns das wichtig. Europa ist auch für unsere Politik und auch unser Unternehmen wichtig. Wir haben weiterhin über 40% unseres weltweiten Absatzes in Europa. Das heißt, ein funktionierendes Europa ist etwas, was der BMW Group tief im Herzen liegt und auch wichtig für ihr Geschäftsmodell ist. Und das kommunizieren wir auch so deutlich an unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Natürlich kann es bei der nächsten Wahl, da will ich nicht spekulieren, mehr Parteien geben. Wichtig ist, dass wir im Europa einen Konsens haben für unser Geschäftsmodell und unsere Werte und Rahmenbedingungen, die Zukunft aktiv zu gestalten und strategische Entscheidungen zu treffen, wie zum Beispiel den schnellen Ausbau der Infrastruktur für Elektromobilität oder für automatisiertes Fahren 5G. Das wären Top-Punkte, die ich auf der Agenda sehen würde der nächsten EU-Kommission, damit wir hier im Wettbewerb mit China und Europa, China und USA mithalten können, auch was die Infrastruktur betrifft. Zweiter Punkt, die Lage China versus USA, Lage des Marktes. Also wir haben uns ein erfreuliches erstes Quartal in China gehabt. Wir sind zweistellig gewachsen in China. Das liegt unter anderem an der Lokalisierung des X3s, der jetzt voll verfügbar ist. Wie gesagt, der 3er lang kommt, der X2 kommt Ende des Jahres. Für die BMW Group glaube ich, dass wir weiterhin gutes Momentum haben. Auch Premium hat weiterhin eine hohe Nachfrage in China. Natürlich wird es einen Effekt geben, wenn China und USA wieder in den schwierige Handelssituationen reinfahren, dann hat das auch Effekte aufs Geschäft. Aber ich glaube, auch beide Seiten haben den Willen, sich zu einer Einigung bewegen. Und das ist auch im Sinne der Weltpolitik wichtig.
Vielen Dank, Herr Krüger. Die nächste Frage, bitte.
Die nächste Frage kommt von Oliver Sachgau. Die Leitung ist nun geöffnet.
Guten Morgen. Ich hatte zwei kurze restliche Fragen noch. Die erste, können Sie noch mal genau beziffern den Handelsstreit zwischen USA und China, wie viel das in diesem Jahr kosten soll? Ich glaube, wir hatten schon Zahlen fürs letzte Jahr, aber wenn Sie noch mal sagen könnten, wie Sie das erwarten. Die zweite Frage zum, Sie haben gesagt, dass die Level 4 bzw. Level 5 E-Next Testfahrzeuge haben werden in 2021. Haben Sie da weitere Details? Ist das eine Kooperation mit einem Partner oder wie genau wird diese Flotte betrieben? Vielen Dank.
Vielen Dank, Herr Sachgau. Wir fangen mit Herrn Peter an und danach zum E-Next oder iNext, Herr Krüger.
Herr Sachgau, der Handelsstreit USA-China kostet uns bis jetzt in 2019 nichts. Warum? Wir sind ja bei den 15%. Wenn sich hieran was ändern sollte, dann würden wir das natürlich wieder überprüfen. Ich rechne aber nicht von einer so signifikanten Auswirkung, dass wir in einem wirklich signifikanten Bereich, allenfalls vielleicht niedriger dreistelliger Betrag, das ändert nichts an unserer Guidance.
Und zum E-Next nochmal und dem automatisierten Fahren. Also wir werden 2021 eine Level 3 Funktion anbieten mit Highway Pilot bis 130 Stundenkilometer. Also wir gehen da wirklich auf intensivste Technologie. Immer mit dem Punkt, dass ich am Anfang meiner Rede gesagt habe, Sicherheit ist das, was uns treibt. Wir werden Level 4 und Level 5 sozusagen in einer Pilotflotte von 500 Fahrzeugen haben. Die sind auch auf drei Kontinente verteilt. Auf Amerika, auf China und auf Europa an dieser Stelle. weil wir dort natürlich auch die jeweils lokalen Bedingungen erproben werden. Und das ist die Flotte. Wir haben jetzt aktuell eine Flotte von 80 Fahrzeugen, die im Einsatz sind. Und das wird auf 500 aufgebaut in drei Kontinenten. Und wir machen auch jede Menge Millionen virtuelle Testkilometer. Deswegen hatte ich das Data Center erwähnt. Wir bewegen riesige Datenmengen, um sozusagen virtuell zu simulieren. Und damit sind wir auf einem guten Weg, 2021 ein Auto auf den Markt zu bringen, was eben nicht Elektromobilität liefert, sondern was die Zukunft des Fahrens miterleben lässt, den Kunden, im Sinne von Digitalisierung, Connectivity im Interieur, in der Schnittstelle zum Leben des Kunden, in der Elektromobilität, im automatisierten Fahren. Und da, glaube ich, machen wir einen großen Sprung in die Zukunft.
Vielen Dank. Die nächste Frage, bitte.
Die nächste Frage kommt von Rebecca Eisert. Ihre Leitung ist nun geöffnet.
Ja, guten Morgen auch von meiner Seite. Ich habe auch drei kurze Fragen. Zum einen hatten Sie gesagt, dass Sie sich in puncto Kartellprobleme zur Not auch mit aller Macht und mit allen rechtlichen Mitteln zur Wehr setzen wollen. Da ist meine Frage, was sind jetzt die nächsten konkreten Schritte und was wären die äußersten Schritte, um sich gegen diese Vorwürfe zu wehren? Das zweite betrifft das Werk Ungarn, was ja eigentlich im zweiten Halbjahr jetzt eine Grundsteinlegung folgen sollte. Das haben Sie jetzt gar nicht mehr weiter erwähnt. Bleibt das denn bei diesen Plänen oder hat sich irgendwas an diesen Plänen geändert? War rund 1 Milliarde Euro Invest geplant, 1.000 Arbeitsplätze, 150.000 Kapazität? Gibt es da Änderungen oder bleibt das? Und die dritte Frage auch nochmal zum autonomen Fahren. Mobilität verändert sich und es geht eigentlich ein bisschen mehr in Richtung Shuttle-Services oder auch Nutzfahrzeuge, die dann gebraucht werden, also größere Vans. Daimler und VW haben da vielleicht einen gewissen Vorteil, weil sie solche Fahrzeuge schon produzieren. Sehen Sie sich da in irgendeiner Form im Nachteil? Vielen Dank.
Gut, dann beginnen wir mit dem Thema Kartell. Herr Krüger.
Also zu dem Thema Kartell hat der Kollege Nicola Peter ja schon in seinen Ausführungen klar gesagt, was ist. Wir gehen davon aus, dass es eine übliche und zulässige Abstimmung von Industriepositionen in diesem Gremium gab. Wir werden jetzt Akteneinsicht bekommen und das wird erstmal dauern an dieser Stelle. Dann wissen wir genauere Fakten und dann werden wir sozusagen eine Stellungnahme der EU-Behörde gegenüber formulieren. Und das sind jetzt die nächsten Schritte, die im Prozess passieren. Ich möchte aber auch nochmal klar betonen, das hat nichts mit der Manipulation von Dieselmotoren zu tun. Da ist ein ganz anderer Sachverhalt, um den es geht.
Genau. Gut. Werk Ungarn, Herr Peter.
Frau Eisert, Werk Ungarn, vielleicht nochmal vorweg, um das in die richtige Perspektive zu setzen. Die Entscheidung für das neue Werk in Ungarn unterstreicht, finde ich, sehr eindrucksvoll unsere Wachstumspläne. Wir investieren in China, wir investieren in den Vereinigten Staaten momentan, in unser Werk in Spartanburg, um auch hier, um die Kapazität auszubauen. Wir eröffnen einen Standort in Mexiko und jetzt eben auch in Europa. Das Werk wird im Nordwesten von Ungarn entstehen, in Debrecen. Wir planen rund 150.000 Einheiten pro Jahr. Das wird plus minus 1.000 Mitarbeiter beschäftigen das Werk und wir informieren Sie ganz rechtzeitig, damit Sie zur Grundsteinlegung dann auch wirklich kommen können. Termin steht noch nicht.
Genau. So, eine Frage war noch offen, Frau Eisert, und zwar das Thema autonomes Fahren. Da haben Sie gefragt, ob wir im Nachteil sind, weil wir keine Vans haben. Herr Krüger, bitte.
Also, da sehe ich mich nicht im Nachteil an dieser Stelle, weil die Produktkonzepte sind noch zu entwickeln an dieser Stelle. Es geht jetzt mal mit erster Priorität darum, den Software-Stack zu entwickeln, der sozusagen überhaupt die Möglichkeit bietet, dieses Auto automatisiert, hochautomatisiert, autonom zu fahren. Und wir haben ja hier sozusagen eine Gen 1 und einen Gen 2. Gen 2 machen wir mit dem Daimler gemeinsam zusammen. Das sind gute Gespräche und da werden wir dann auch weiter kreativ bleiben.
Gut, wir haben jetzt 11:05. Wir haben noch Zeit für zwei Fragen. Dann darf ich um die nächste Frage bitten.
Die nächste Frage kommt von William Boston. Ihre Leitung ist geöffnet.
Thank you very much for taking my question. I have a couple of questions. First, quickly, the US, also ich frage auf Deutsch, die US-Auslieferungen sind gefallen. Warum? Zweite Frage, wenn Sie Ihr Ergebnis anschauen, Sie haben im Grunde Stillstand in Europa, was Auslieferungen angeht, Rückgang in den USA und ein robustes Ergebnis da in China. Wo verdienen Sie eigentlich Geld? Also kommt dieser Ausgleich für den Special Items im ersten Quartal aus China, aus Gewinn aus China oder hat Europa und USA auch einen Beitrag dazu geleistet? Und ich hätte gern etwas mehr Detail zu China. Und zwar, Sie reden von also Tarifsituation und es wird sehr viel Verunsicherung im Markt dort gebracht. Aber der Markt fällt seit einigen Monaten. Und es gibt viele andere Faktoren, also die hohe Verschuldung der Privathäuser, ein Wirrwarr in der Regulierung in China. Was macht Sie so sicher, dass China für Sie auch das robustes Ergebnis so weitergeht? Es kann nicht nur daran liegen, dass Sie tolle Produkte haben, weil der Markt insgesamt scheint etwas auf der Kippe zu sein und es gibt keinen Grund, warum das in vorhersehbarer Zeit sich ändern wird. Was müssen die Chinesen tun, um to prime the pump, so to speak, also um das dieser Verfall im Markt zu umkehren? Vielen Dank.
Okay, danke, Bill. Herr Peter, unser Finanzvorstand wird mal versuchen, das alles gesamthaft zu beantworten. Herr Peter, bitte.
Bill, fangen wir mal an. US-Marktsituation. Wir gehen weiterhin für die Vereinigten Staaten von einem leichten Wachstum in 2019 aus. Warum sind wir da optimistisch? Weil wir insbesondere mit einem sehr, sehr vollständigen SEV-Programm, jetzt X5, X7 kommen, sehr, sehr gut in dem am stärksten wachsenden Bereich in den Vereinigten Staaten aufgestellt sind. Wir haben im Übrigen, das ist auch wichtig zu erwähnen, in unserem Segment im ersten Quartal Segmentanteile gewonnen in den Vereinigten Staaten, also relativ zum Wettbewerb sehr gut performt und waren Nummer 1 per Ende des ersten Quartals in den Vereinigten Staaten. In Europa haben wir auch gut entwickelt und sind auch hier optimistisch, dass wir im Jahresverlauf wie geplant leicht wachsen werden in Europa. Hier erleben wir momentan ein bisschen eine Zweiteilung des Kontinents. Deutschland, die mehr nordeuropäischen Märkte entwickeln sich stärker als die südeuropäischen Märkte, aber insgesamt sind wir hier auch auf Kurs. China, vielleicht das vorab, in unseren 5,6% Rendite, hatte ich ja gesagt, ist das China-Geschäft, wie Sie wissen, nicht vollständig erfasst. Um es vollständig zu erfassen, müssten Sie plus minus 1% obendrauf rechnen auf die EBIT-Marge. Ja, der Gesamtmarkt fällt seit einigen Monaten, eigentlich seit Mitte letzten Jahres. Aber wir sind kontinuierlich auch im vergangenen Jahr auf einem guten Kurs gewesen, haben nicht nur im ersten Quartal, auch wenn Sie sich die Aprilzahlen anschauen, sind wir sehr, sehr gut unterwegs und das vor Einführung, und Sie wissen, dass der Dreier ein sehr wichtiges Produkt ist in China, und das vor Einführung des neuen Dreier. Wir haben auch erlebt in der Vergangenheit, dass die chinesische Regierung sehr geschickt mit Stimulation des Marktes vorgeht. Jetzt kommt seit 1. April ist eine Erleichterung auf der Mehrwertsteuerseite eingeführt worden. Also das macht uns zuversichtlich, dass wir das, was wir uns vorgenommen haben in China in 2019 erreichen werden, nämlich ein etwas stärkeres Wachstum als in anderen Weltregionen, irgendwo zwischen 5% und 10%.
So, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich wollte eigentlich noch eine weitere Frage nehmen, aber wir haben genau 11 Uhr. Tut mir leid. Vielen Dank, dass Sie alle mit dabei waren und bis bald. Vielen Dank und auf Wiederhören.
Danke.
Danke.